Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Kalenderfügung führt dazu, dass wir heute nicht den üblichen Sonntag im Jahreskreis feiern, sondern eben das Fest der Darstellung des Herrn Maria Lichtmeß diesen Sonntag, wie man sagt, liturgisch verdrängt. Also heuer feiern wir den vierten Sonntag im Jahreskreis nicht. Was wir feiern, hat einen durchaus schwierigen Ursprung, denn es geht hier zunächst einmal darum, dass die Mutter eines Kindes, Maria, nach der Geburt für eine Weile als unrein gilt und erst durch eine Reinigung wieder in die Gemeinschaft zurückgeholt werden muss, so formuliert es das Gesetz des Mose, von dem hier ja mehrfach die Rede ist. Wir stehen also in der Dichotomie, in dem Gegensatz von Reinheit und Unreinheit, und das klingt für uns durchaus ja schon ein wenig seltsam, sage ich ja mal vorsichtig, zumindest aber unzeitig. Denn wer denkt heute noch, dass die Geburt eines Kindes die Eltern oder speziell die Mutter in irgendeiner Weise unrein macht, sie in irgendeiner Weise von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft trennt? Reinheit und Unreinheit, das scheint uns sehr weit weg zu sein in unserem Denken. Ist das wirklich so? Sicherlich, wir haben uns abgewöhnt, und Gott sei Dank haben wir das getan, dass wir den weiblichen Zyklus oder Geburt oder das Sexuelle im Allgemeinen für etwas Unreines halten und dass wir uns deswegen davon und von den Menschen, die es betreffen, fernhalten sollten. Vielleicht ist diese These aber ein wenig zu steil. Vor Jahren, manche erinnern sich noch, ich weiß nicht, ob es diesen Slogan heute noch gibt, hat ein Waschmittel mit dem Satz geworben: wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Das hat mich damals schon irgendwie fasziniert, denn hier kommt in eine technische Dimension Sauberkeit. Ein Waschmittel ist dafür da, das, was vorher schmutzig war, nachher sauber wieder aus der Waschmaschine herauskommt. Und von dieser Kategorie der Sauberkeit schlägt dieser wahrscheinlich einer der besten Werbeslogans, die es je gegeben hat, in den Begriff der Reinheit um. Das ist ein religiöser, ein kultischer Begriff. Und rein, das weiß man irgendwie, ist eben etwas Besonderes, etwas besonders Gutes. Und wer rein ist, das hat lange Zeit die Religion bestimmt. Nicht nur im Judentum, nicht nur im Christentum, auch in vielen anderen Religionen. Da gibt es das Reine und da gibt es das Unreine, da gibt es das Erlaubte und das Verbotene. Und wer die Deutungshoheit darüber hatte, was rein ist und was unrein ist, das waren die, die die Macht hatten. Der Mächtige entscheidet, was ist richtig, was ist falsch, was ist rein, was ist unrein. Und hier sind wir in unserer Kirche gar nicht so weit davon entfernt, denn ist es nicht so, dass wir über lange Zeit hinweg die Deutungshoheit hatten, diese Lebensweise ist gut und richtig, die andere ist falsch und abzulehnen. Diese sexuelle Identität ist gut und richtig und gehört dazu, die anderen sind abzulehnen oder man verneint überhaupt, dass es sie gibt. Diese Art des Lebens ist rein, die andere ist unrein. Und nur wer rein ist, darf dann auch rein in die Gemeinschaft. Und die anderen mögen doch bitteschön draußen bleiben, damit sie unsere Reinheit nicht beflecken, verunreinigen. Natürlich überspitze ich gerade, aber ich glaube, ganz so weit sind wir von unserem Denken da gar nicht entfernt. Wer unseren Maßstäben genügt, darf rein und nicht nur in die Kirche. Wer das nicht tut, gehört nicht dazu und muss raus oder darf gar nicht erst hineinkommen. Und wer die Deutungshoheit hatte über das, was rein und unrein ist, im Alten Bund sind das eindeutig die Priester, wer die Deutungshoheit hat, der hat eben auch die Macht. Ich möchte mit euch kurz auf den Hebräerbrief eingehen, den wir gehört haben, wo gesagt wird, dass der, der eigentlich die Macht hätte, nämlich der Sohn Gottes, darauf Wert legt, gleich zu werden, eben nicht derjenige ist, der von oben herab bestimmt, sondern er nimmt das Schicksal, das Leben eines ganz normalen Menschen an. In allem musste er seinen Brüdern, seinen Schwestern gleich sein. In allem gleich. Ich weiß nicht, ob ihr es mitverfolgt habt. In den letzten Tagen ist in Deutschland die erste Sitzungsperiode, wenn man so will, des sogenannten synodalen Weges in der katholischen Kirche. Sie hat stattgefunden, sie ist durchgeführt worden in Frankfurt. Und da gibt es einige Stimmen, auch von Bischöfen, die sich in den letzten Tagen dazu geäußert haben. Viele sehr positive Einschätzungen. Hier beginnt etwas, hier ist ein gemeinsamer Weg und wir hören aufeinander, wir sind gemeinsam unterwegs. All das sind die überwiegenden und sehr positiven Eindrücke von Bischöfen, von Laien, von Teilnehmern dieses synodalen Weges. Über eine Reaktion habe ich mich jedoch wirklich ärgern müssen, und die kommt ausgerechnet aus meinem Herkunftsgebiet, aus meiner Herkunftsdiözese. Da hat der Kölner Kardinal bei vielem, was man sicher kritisieren kann am Setting, als ersten oder deutlichsten Punkt genannt, ihn habe gestört, dass zum Einzug des Eröffnungsgottesdienstes Bischöfe und Laien gemeinsam eingezogen sind in die Kirche. Warum stört ihn das? Weil damit eine Gleichheit angezeigt würde, die es in der katholischen Kirche nicht gibt. Ich habe dreimal nachlesen müssen, ob er das wirklich gesagt hat. Er hat es wirklich gesagt. Also Wölki stört sich daran, dass er gleich behandelt wird wie andere Getaufte. In allem musste Christus seinen Brüdern, seinen Schwestern gleich werden, gleich sein. Was für Christus gilt, gilt offenbar nicht für jeden Bischof gleich. Es wundert mich nicht so sehr, dass er das meint. Dafür kenne ich Rainer Wölki gut genug. Ich wundere mich, dass er es gesagt hat. Aber zumindest ehrlich. Ungleich sind wir dann, wenn der eine über den anderen entscheiden kann, du gehörst dazu, du nicht, du bist rein, du bist unrein. Und gewöhnen wir uns das doch bitte ab. Ich weiß, es ist herausfordernd, wenn wir dann plötzlich mit Personen konfrontiert werden, die vielleicht ganz anders ticken als wir. Aber vielleicht ist die Art, wie ich ticke, gar nicht nur die einzig mögliche. Vielleicht ist sie noch nicht mal die richtige, aber ich möchte mal den ersten Schritt gehen. Vielleicht ist gerade das Unterschiedliche, das eine Herausforderung ist, aber gleichzeitig ein Weg der Begegnung. Wer möchte, ich habe im Fahrbrief ein bisschen von Martin Buber abgeschaut, von dem Arnold Metnitzer am Dienstag im Bildungswerk den berühmten Satz zitiert hat, jedes wirkliche Leben ist Begegnung. Begegnung setzt aber voraus, dass wir uns auf einer Augenhöhe begegnen. Entschuldige, dass ich hier zwei Schritte oder zwei Stufen über euch stehe. Begegnung auf Augenhöhe. Und es ist schön, dass von der Erstkommunionsvorstellmesse vor mittlerweile 3 Wochen dieses Gebilde dieser, es ist kein Kronleuchter, aber es schaut fast wie ein Luster aus, vor dem Altar hängt, denn diese Herzen symbolisieren eine Brille oder viele Brillen, Brillen, mit denen wir den Blick Gottes einüben sollen, einüben können. Und es sind verschiedene Aussagen zu den 7 Symbolen, den 7 Schritten der Taufe, die wir hier gefunden haben. Der Blick Gottes schaut nicht auf rein oder unrein. Der Blick Gottes schaut nicht auf das Trennende. Das Trennende gehört schon rein sprachlich zu einem anderen, zu dem, der durcheinander wirft. Gott schaut auf das Einende. Und diesen Blick Gottes, den dürfen wir einüben. Dann können wir mit dem alten Simeon einstimmen in das Gebet, das die Kirche jeden Abend in der Komplett betet, den Lobgesang des Simeon. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Gewöhnen wir unseren Augen an, das Heil zu sehen und zu finden in jedem, der uns begegnet. Und gewöhnen wir uns den Blick ab, dass wir erst das Trennende sehen. Arbeiten wir daran. Amen.